Ein Lehrer hat in der Grundschule über das ewige Leben gesprochen. Und jetzt wusste die kleine Mirjam nicht, ob sie überhaupt in den Himmel wollte. Aber schau doch mal, da wirst du Jesus treffen, versuchte die Lehrerin zu trösten. Ja, den schon. Aber ich weiß nicht, ob ich Timmy meinen Hund dort sehe. Himmel, wie schade, sagt vielleicht der junge Mann, der sich von ganzem Herzen an seiner Braut freut. Gott sei Dank, sagt ein älteres Ehepaar, der im Liebe
schon etwas erstorben ist. Herr Jesus, komme bald. Mit diesen Fragen nach dem, was kommt, kommt überhaupt etwas? Gehen wir einmal in einen Text an das Neue Testament. Im Matthäusevangelium steht der Text und den möchte ich uns vorlesen. Und es kamen Sadduzäer zu Jesus. Sie bestreiten, dass es überhaupt eine Totenauferstehung gibt. Lehrer, sagten sie, Mose hat angeordnet, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen schaffen. Nun gab es hier einmal 7 Brüder. Der Älteste heiratete und starb kinderlos. Darauf heiratete der Zweite die Witwe, starb aber auch kinderlos. Nach dem Dritten erging es nicht anders. So war es bei allen 7. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist das nun bei der Auferstehung der Toten? Wem von den 7 soll die Frau denn gehören? Sie waren ja alle mit ihr verheiratet. Ihr denkt ganz falsch, antwortete Jesus. Ihr kennt weder die Heilige Schrift noch die Kraft Gottes. Wenn die Toten auferstehen, dann werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden leben wie die Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nicht gelesen, was Gott euch in der Heiligen Schrift gesagt hat? Er sagt dort, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch ein Gott von Lebenden und nicht von Toten. Die ganze Menschenmenge, die zugehört hatte, war tief beeindruckt von dem, was Jesus da lehrte. Das ist ein Wort. Die Sadduzäer stellen Jesus eine Fangfrage. Sie wollen ihn lächerlich machen. Und deshalb haben sie eine großartig ausgeklügelte, spitzfindige Fangfrage formuliert. Und sie knüpfen damit an die sogenannte Schwagerehe, so nennt man das aus dem Alten Testament. Da geht es um eine soziale Schutzbestimmung. Wenn der Mann einer Frau kinderlos stirbt, dann soll sie der Schwager heiraten. Und der erste Sohn dieser neuen Ehe galt als Sohn des verstorbenen Bruders. Er erhielt den Namen und die Rechtsstellung des Verstorbenen. Die Familie, Name und Erbgut soll erhalten bleiben. Also sie haben sich da Gedanken gemacht. Und auch die Versorgung und das Heimatrecht der Witwe sollte gesichert werden. Sie musste nicht Mitglied einer anderen Sippe werden. Deshalb die sogenannte Schwagerehe. Für uns alles so ein bisschen weit weg, ganz gewiss. Und sie haben sich das nur ausgemacht, jetzt ist die 7-mal verheiratet. Was mag das im Himmel, wenn es sowas überhaupt gibt, was mag das dann sein? 7 Männer, ja du lieber Schreck, diese Ringkämpfe, die müsste man sich so gut vorstellen können. Auch wir haben Fragen über das Danach, wenn es überhaupt ein Danach gibt. Diese Fragen sind anders, aber wir haben auch diese Fragen. Stimmt das eigentlich, was Menschen berichtet, die schon mal an der Schwelle des Todes gestanden haben? Die sogenannten Nahtoderlebnisse von Moody und Kübler-Ross und wie die bekannten Forscher an der Stelle. Stimmt das eigentlich? Und dass nachher alles schön ist? Wie soll ich mir das vorstellen, wenn mit dem Tode nicht alles aus ist? Werden wir unsere Lieben wiedersehen? Und wie ist das mit denen, die gar nicht so lieb waren zu uns? Wie wird das Leben auf dieser Welt sein, wenn wir nicht mehr da sind? Und werden wir davon noch etwas mitbekommen? Haben wir Empfindungen? Wird es ein Wiedererkennen geben? Werde ich also im Himmel meine Frau oder meinen Mann oder die Kinder wiedererkennen? Oder vielleicht ist jemand zum zweiten Mal verheiratet. Der hat diese Frage, ähnlich der Sadduzäer. wie ist das im Himmel? Mit wem bin ich denn verheiratet? Wenn ich ins Alte Testament schaue, dort, wo es mehrfache Ehen gab von einem, da gab es immer Trouble. Setzt sich das im Himmel fort? Wie ist das denn an der Stelle? Ich habe den zweiten Punkt mal überschrieben, Meinungen von großen und kleinen Menschen. Ich zähle mich zu den Kleinen. Großen und Kleinen. Aber gehen wir erstmal zu den großen Menschen. Epikur, der Philosoph, 3. Jahrhundert, der hat einmal gesagt, die Menschen fürchten nicht, dass mit dem Tod alles aus ist, sondern dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Dass es irgendwo weitergeht. Manche sagen, ich für alle Fälle lasse ich mich verbrennen. Das ist sicher. Und dann hat er gesagt, der schauerlichste aller Übel, der Tod, hat also keine Bedeutung für uns, denn solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Wenn aber der Tod da ist, dann sind wir nicht mehr da. Ganz einfach. Ludwig Feuerbach, ein bekannter Philosoph, der hat einmal gesagt, Auferstehung, das ist eine Projektion des menschlichen Lebenswillens ins Unendliche. Oder da ist man so, der Mensch wird einfach nicht fertig mit der Frage. Und deshalb flüchtet er sich und sagt, es geht weiter. Er hält das nicht aus. Da ist ja was dran. Es gibt Menschen, die die Frage, diese Frage rund um Sterben und so weiter nicht aushalten. Wusstet ihr, dass Goethe zeitlebens nie auf den Friedhof gegangen ist? Dass er sich immer krank abgemeldet hat? Er wollte nie mit diesen Fragen konfrontiert werden, dieser kluge Mann. Karl Marx, der sieht in der christlichen Hoffnung nur eine billige Vertröstung. Er sagt, das lenkt uns ab, zu viel gen Himmel zu schauen. Wir müssen hier auf die Erde schauen, wir müssen uns den Problemen stellen. Und das ist eine Ablenkung von der Wirklichkeit und das ist Opium fürs Volk. Das ist Opium fürs Volk. Das braucht das Volk einfach. Geben wir es ihnen, sagen manche. Ich könnte noch manche sagen, hör mal, Helmut Schmidt. Der muss ja gesagt werden für den Deutschen. Der Helmut Schmidt sagt, was bleibt? Asche wird zu Molekülen und daraus entsteht neues Leben, wie zum Beispiel Unkraut auf der Wiese. Das ist ein typischer Satz von Helmut Schmidt. Ein Typ, der passt zu ihm, wie die Faust aufs Auge. Mit dem ganzen Zauber, was soll ich mich damit beschäftigen und so weiter. Komm, 1,80 unter der Grasnarbe und dann kommen die Würmer, wie manche mir das manchmal knallhart sagen. Der Schweizer Journalist Karl Hilti sagt einmal etwas anderes. Es endet jedes Leben eines denkenden Menschen, der an keine Fortsetzung glaubt, in tiefer Traurigkeit. Ich habe von Michelangelo gelesen, der sagt zu seinem Gesellen, ich bin 86 Jahre und hoffe, dass Gott mich heimruft. Da sagt der Geselle, Meister, sind Sie lebensmüde? Nein, ich bin lebenshungrig. Ich bin lebenshungrig. Da ist der Himmel noch voll, da ist Erwartung. Das, was wir eben in den Liedern gesungen haben. Jetzt kommen wir zu den kleinen Leuten. Ich habe diese Woche ein Experiment gemacht. Ich habe die Rhein-Neckar-Zeitung und da habe ich jeden Tag die Todesanzeigen gelesen. Lese ich fast jeden Tag. Mich interessiert, was Leute denken. Aus Todesanzeigen kann man sehr viel entnehmen, was sie glauben oder nicht glauben. Und da habe ich diese Woche ungefähr 50 Todesanzeigen so geprüft. Gestern waren jede Menge bei uns, sammelt sich alles am Wochenende hier. Eine Woche und dann habe ich die Strichliste auch geführt. Strichliste geführt. Was kann ich aus diesen Todesanzeigen entnehmen? Da war einmal so sentimentale Beteuerungen, die Liebe ist stärker als der Tod. Oder ein Zitat von Sokrates, es ist Zeit, dass wir gehen, ich um zu sterben und ihr um weiterzuleben. Stand über einer Anzeige. Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder, Gefühle, die an dich erinnern und uns glauben lassen, dass du bei uns bist. Du bist immer bei uns, wo du auch jetzt gestorben bist. Und der Schweizer Schriftsteller Victor Hugo, so hat das jemand dort über die Sterbeanzeige geschrieben, du bist überall, wo wir sind. Du bist dabei. Und die schönste Hinterlassenschaft ist das Lächeln im Gesicht der Hinterbliebenen. Sehr oft kam dieser Satz, du lebst in unseren Herzen weiter. Oder wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern. Tot ist nur, wer vergessen wird. Zitat von Immanuel Kant, bekannten Philosophen. Es geht nur darum, was ich vielleicht noch im Herzen habe. Übrigens, ganz neu war für mich, dass Menschen eine neue Art erfunden haben zur Zeit, wie sie an die Verstorbenen denken können. Sie lassen sich ein Tattoo von dem Verstorbenen stechen. Ist mal was Neues, oder? Hochinteressant, ich habe das da gesehen. Also auf was der Mensch so alles kommt. Nicht mehr ein Bild zu Hause, nimmt ja auch Platz weg. Hier ist ja so viel frei. Da kann man irgendwo was machen. Sieht man nicht so schön aus wie Markus in seiner Kleidung, aber irgendwo so ein Tattoo stechen. Nur ein einziges Mal von ca. 50 Sterbeanzeigen klang Hoffnung durch. Einmal. Du hast uns nicht verlassen, du hast uns verlassen, aber du bist nur vorausgegangen. Da schimmert was durch. So sieht's aus. So sieht's aus. Erstaunt war ich, aber das hat mich nicht überrascht. Da ist absolut nichts über Hoffnung. Absolut nichts. Nur Erinnerung. Scheinbar ist Tod tot. Und das, obwohl viele Menschen sonntags das Glaubensbekenntnis sprechen. Was steht da eigentlich noch? Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich verstehe jeden, und das ist ehrlich, der sagt, an dem Satz streike ich. Da glaube ich nicht dran. Das ist ehrlich. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Fazit: Auferstehung, ob da irgendwie noch was kommt, das ist ein heißes Thema, nicht nur damals, zur Zeit Jesu. Da gab es heiße Diskussionen um Areopag und so weiter. Auferstehung der Tod. Da musste Paulus sich mit auseinandersetzen. Es gibt auch heute heiße Diskussionen. Die Frage ist, wer ist kompetent, etwas auszusagen über dieses Eventuelle hinter dem Vorhang? Wer ist kompetent? Kübler-Ross und Moody? Jesus sagt den Sadduzäern: Ihr denkt falsch. Kardinalfehler, sagt er. Kardinalfehler von euch. Ihr dürft an die jenseitige himmlische Welt nicht eure diesseitigen irdischen Maßstäbe anlegen. Und diese Frage über das danach, das übersteigt eure Kapazität, euer Denkvermögen. Ihr seid begrenzt durch Raum und Zeit. Und diese Frage zielt in eine ganz andere Dimension, die euch nicht zugänglich ist. Und wenn ihr das trotzdem tut, dann werdet ihr nie über Spekulationen, über Mutmaßungen oder über Wunsch denken. Und das ist ja hochinteressant, was man da so liest. Was das Wunschdenken von Menschen ist für das Eventuelle danach. Das ist hochinteressant. Ich habe zu Hause da viele Sammlungen angelegt an der Stelle. Dann kommt ihr auf abstruse Vorstellungen. So wie die Sadduzäer hier mit dieser armen Frau, die 7-mal verheiratet war und deren Ehen kinderlos geblieben sind. Und sie haben jetzt diese Frage, ja, was gibt denn das für ein Chaos im Himmel eventuell? Lasst euer falsches Denken korrigieren, sagt Jesus. Und dann stellt er eine Frage, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht die Schriften gelesen? Die Sadduzäer, für die galten nur die 5 Bücher Mose. Da musste etwas drinstehen. Sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen im 2. Buch Mose? Als Gott dem Mose in diesem brennenden Dornbusch sich offenbart und er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sind keine Toten, obwohl sie schon vor zig Jahren gelebt haben, gestorben sind, sondern die leben. Ich bin doch kein Gott der Toten, heißt es hier. Ich bin der Gott der Lebenden. Sie leben ihm. Sie sind quicklebendig in der Welt Gottes. Es gibt keinen Bereich, über den Gott nicht verfügt. Es gibt auch kein Totenreich, über das Gott nicht verfügen könnte. Was wäre das für ein Gott, dem der Tod die Seinen aus der Hand nehmen könnte? Was wäre das für ein Gott, dessen Macht begrenzt ist? Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und dann wird von Elia gesprochen und vieles andere mehr im Berg der Verklärung. Wir wissen das in Johannes Kapitel 17 und so weiter. Ich bin ein Gott der Lebenden. Und wenn ihr das schlecht glauben könnt, so sagt Jesus, dann liegt das daran, dass ihr Gottes Macht unterschätzt. Ihr unterschätzt Gottes Macht. Bedenkt doch einmal, Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist der wahrhaftige Gott und der hat die Erde durch seine Kraft und Weisheit und Verstand geschaffen. Und im Daniel 4 heißt es, der ewige und allmächtige Gott, gegen den alle, die auf Erden sind, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, im Himmel und auf Erden. Als der Schöpfer ist er in die Gesetze der diesseitigen Welt nicht eingezwängt wie wir. Er ist Herr auch darüber. Gott steht über ihnen und schafft eine neue Welt, in der ganz andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Ganz andere Gesetzmäßigkeiten als die, die wir gewohnt sind. Und unsere Vorstellungskraft, die ist hier wirklich überfordert. Darf ich es mal anders sagen, dass Jesus sagt, bitte orientiert euch nicht an eurem begrenzten Verstehen und macht euren Verstand nicht zum letzten Kriterium für Wahrheit. Alles, was ich verstehe, das ist wahr und was über mein Verstehen hinausgeht, das lehne ich ab. Macht das bitte nicht, sagt Jesus, sondern denkt an Gottes unbegrenzte Möglichkeiten. Denkt an seine Macht. Da steht im Griechischen das Wort Dynamis. Wir verstehen sofort. Dynamit. Bitte behaltet das nicht in der Hand. Irgendwo, wenn ihr sowas findet. Das ist lebensgefährlich. Dynamit. Ihr begrenzt die Macht Gottes durch euer kleines Denken. Der allmächtige Gott, der ist doch nicht schwächer als der Tod, oder? Ist der Tod stärker als Gott? Dafür gibt es einen Beweis. Das ist die Auferweckung des Sohnes Gottes Jesus, Ostern. Dass dieses, was nie da gewesen ist, was das Denken eines Menschen bei Weitem übersteigt, dass das auf einmal Wirklichkeiten wird. Und da heißt es, der ganze Kosmos geriet ins Wanken. Die Erde bebte, als Christus von Gott, dem Vater, auferweckt wurde. Und dieses Evangelium, das hat die Welt erobert. Nicht, dass Christen ein paar neue Gesetze und Gebote gebracht haben, sondern dass Jesus lebendig geworden ist, dass er auferstanden ist. Das hat die damalige Welt, den Weltkreis, innerhalb der ersten 3 Jahrhunderte wirklich fasziniert. Jesus ist auferstanden. Das hat es noch nie gegeben. Das ist etwas total Neues in dieser vom Tod gezeichneten Welt. Und das ist eine atemberaubende Nachricht. Und Menschen haben verstanden, Jesus ist der Erste, so heißt man in der Bibel, der Anfang. Und ihm folgt die Menschheit. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern Auferstehung. Das hat Menschen gespalten damals. Es gab Diskussionen, ich habe eben vom Areopag geredet, in der Apostelgeschichte kann man manches dazu lesen. Da haben manche gesagt, Leute, das kann man doch irgendeinem verkaufen, aber nicht mir. Und Paulus musste sich mit den Intellektuellen seiner Zeit damit auseinandersetzen. Paulus, siehst ganz normal aus. Du bist einer der bekanntesten Gelehrten. Aber das kannst du doch wohl nicht glauben. Doch, sagt Paulus. Und dieser Auferstandene, der hat in mein Leben eingegriffen. Der hat mein Leben verändert. Die Menschen damals waren nicht leichtgläubiger als wir. Wir denken immer, wir mit uns hätte die Weisheit angefangen. Paulus muss im 1. Korinther Kapitel 15, ein ganzes Kapitel, über 50 Verse, muss er dieser Frage widmen, weil die Menschen damals schon daran gezweifelt haben. Und Auferstehung, ja du lieber Schreck, unser Leib ist doch sterblich, der wird doch verwesen und so weiter. wie soll das denn gehen? Da widmet Paulus das ganze Kapitel 15 des Korintherbriefes. Das muss man mal durchgelesen haben. Das ist ganz wichtig. Alle Menschen werden auferstehen, sagt er. Alle Menschen werden auferstehen. Sie werden eine neue Existenz erhalten an der Stelle. Durch die Kraft Gottes wird es eine Verwandlung oder eine Neuschöpfung geben. Bitte begrenzt doch nicht die Vorstellung von der Macht Gottes. Und deshalb sagt er, lasst doch eure Spekulationen, dies mit der Ehe da. Da wird es nicht, im Himmel werden nicht die Ehen, die ja so lange bis der Tod euch scheidet, so sagt man ja, die werden ja nicht einfach verlängert. Ihr könnt doch nicht das, was hier auf der Erde gilt, in Gottes neue Welt in irgendeiner Weise projizieren. Die Liebe zwischen Mann und Frau gehört ganz in diese Welt, in Gottes neuer Welt. In der, da ist Liebe pur. Da ist Liebe ohne jeden negativen Gedanken. Ohne eine egoistische Wirkung, die es ja auch in der Liebe gibt. Die Liebe ist die größte und sie bleibt, schreibt Paulus im 1. Korinther 13. Aber in einer ganz neuen Weise, die bei weitem das überragt, was Mann und Frau einander geben können. Diese Liebe wird alles überstrahlen. Fazit dieses Gespräches: lebendig. Toten sind lebendig, aber ganz anders. Keine endlose Fortsetzung unseres irdischen Lebens mit seinen Beziehungen und Herausforderungen. Die neue Welt Gottes ist nicht einfach die Fortsetzung der alten Welt. Auferstehung ist Neuschöpfung und Verwandlung. Eine neue Seinsweise in voller Identität. In voller Identität. Jeder von uns hat auch eine Individualität. Ihr Lieben, wer ist der Garant? Christus ist der Garant. Ich las die Tage von Dietrich Bonhoeffer etwas. Wir Menschen blicken immer mehr auf das Sterben, so sagt er, als auf den Tod. Wie wir mit dem Sterben fertig werden, das ist uns wichtiger als mit dem Tod besiegen. Sokrates überwand das Sterben. Wie hat er das gemacht? Er hat sich ganz arrogant einen Schierlingsbecher mit Gift geben lassen und hat ihn getrunken. Stehend muss man sterben. Das war so sein Motto. Stolz ist er. Christus hat den Tod überwunden. Mit dem Sterben werden wir fertig. Dafür gibt es Ärzte, dafür gibt es Pillen. Mit dem Sterben werden wir alle irgendwo fertig, hoffentlich. Und da wird man uns helfen eventuell dabei. Mit dem Tod, das liegt nicht in der Möglichkeit des Arztes. Und schon gar nicht in unserer eigenen. Die Überwindung des Sterbens, sagt Bonhoeffer, ist ein Bereich menschlicher Möglichkeiten. Die Überwindung des Todes, die heißt Auferstehung. Die heißt Auferstehung. Christus ist der erste Auferstandene. Und so wie Adam der ist, Paulus schreibt im Römerbrief davon, so wie Adam der ist, durch den die Sünde kam und hat die Menschen infiziert, darf ich es mal so sagen, so ist Christus durch die Auferstehung, infiziert er alle Menschen, so sage ich es mal bildlich, dass alle auferstehen werden. Und Jesus macht den Pharisäern Vorwurf. Habt ihr nicht die Schrift gelesen? Ich habe überlegt, könnte Jesus vielleicht auch uns einen Vorwurf machen einmal? Habt ihr nicht die Bibel gelesen? Habt ihr nicht gelesen, was ich gesagt habe? Da lesen wir im Johannesevangelium. Da sagt Jesus, es kommt die Stunde, an dem die Toten in den Gräbern meine Stimme hören werden und zur Auferstehung des Lebens kommen. Die Stunde kommt. Und an anderer Stelle, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt, der kann nicht sterben, selbst wenn er einmal den letzten Schnaufer macht. Der kann nicht sterben. Das sind Aussagen. Den muss man entweder auf der Stelle widersprechen oder glauben. Und dann hängt ja Jesus an diese Aussagen, da hängt ja etwas dran. Wisst ihr, was dort steht? Glaubst du das? Glaubst du dieses Unglaubliche? Glaubst du das? Albert Camus hat einmal gesagt, viele Menschen glauben an ein Leben nach dem Tode, aber nur wenige ziehen daraus die richtige Schlussfolgerung. Das ist das Entscheidende. Menschliche Liebe wackelt. Menschliche Liebe wackelt und endet leider oft. Gottes Liebe steht. Gottes Liebe steht auch im Sterben. Wir haben das eben gesungen. Die Beziehung, die Gott zu einem glaubenden Menschen aufbaut, die kann auch nicht durch den Tod zerrissen werden. Glaubst du das? Paulus glaubt das. Er schreibt im Römerbrief: Im Leben und im Sterben gehören wir Jesus. Im Leben und im Sterben. Im Leben und sei das Chaos in unserem Leben groß. Wir gehören ihm. Und dann kommt der Kapitel 8. Da sagen Leute, Theologen sagen, das sei der Gipfel, das sei der Mount Everest im Römerbrief und im Neuen Testament. Da sagt Paulus: Ich bin gewiss nicht, ich vermute und ich glaube und ich hoffe, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, und dann spielt er aus, weder gegenwärtig noch zukünftig, weder Erfolg noch Niederlage, uns je trennen kann von der Liebe Gottes, die uns geschenkt ist mit Jesus Christus, unserem Herrn. Da steht: Ich bin gewiss. Unterstreicht euch bitte in der Bibel immer, wo steht: Ich bin gewiss, nicht ich vermute und meine. Ich weiß, an wen ich glaube, gibt es einen Buchtitel. Wir sind auf Leben angelegt, nicht auf Sterben, nicht auf Verwesen. Wir sind auf Leben angelegt. Wir sind auf Ewigkeit angelegt. Wer das glaubt, der lebt anders. Ich bekam die Tage eine Todesanzeige. Wo habe ich sie? Ich habe sie mitgebracht. Hier. Eine Todesanzeige. Und da stand folgender Text drauf: Wer mit Jesus stirbt, der stirbt anders. Wenn ich gestorben bin, feiert nicht mich und auch nicht den Tod, feiert den, der ein Gott der Lebendigen ist. Wenn ich gestorben bin, zieht euch nicht dunkel an. Das wäre nicht christlich. Kleidet euch hell und singt heitere Lobgesänge. Wenn ich gestorben bin, preist das Leben, das hart ist manchmal. Und schön, preist dem, der ein Gott der Lebendigen ist. Kurt Marti hat es gesagt. Das ist's. Und dann heißt es hier: Unser Heiland Jesus Christus hat unsere lieben Mutter in großem Frieden zu sich nach Hause geholt. Wir trauern um sie mit dankbarem Herzen für das große Geschenk, das Jesus uns mit ihr gemacht hat. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Und ich hoffe, dass wir alle das glauben können und dass unsere Sterbeanzeigen uns nicht egal sind, sondern dass die von Hoffnung durchtränkt sind. Wir haben die schon fertig gemacht, meine Frau und ich. Das liegt alles geordnet. Auch das gehört dazu. Wenn ich das glaube, dann kann ich mich auch mit diesen letzten Dingen beschäftigen. Ich staune immer wieder, auch wie viele Christen dieses Thema umgehen und unvorbereitet sterben und die ganzen Dinge nicht geregelt haben. Das muss im Christen nicht passieren. Das muss im Christen nicht passieren und braucht ihm nicht zu passieren. Und was wird uns eigentlich konkret erwarten im Himmel? Die Vorstellung von Himmel, die sind so ausgedünnt, dass man in vielen Kirchen nichts mehr darüber hört. Da ist der Himmel sowas langweilig, sowas Fades, da will man absolut nicht hin. Ich weiß nicht, wer den Fernsehpfarrer Adolf Sommerohr noch kennt. Der hat in meinem Jahrhundert gelebt. Er war ein großartiger Fernsehpfarrer. Der hat dann gesagt, muss ich euch zumuten: Eine Sorge sollten wir uns nicht machen, nämlich, dass das ewige Leben weniger handfest, weniger deftig, weniger interessant sei als das gegenwärtige Leben, insgesamt also langweiliger. Die Geschichte von dem Münchner im Himmel, der das ewige Halleluja-Singen ohne Schnupftabak und Bier nicht aushält, der gibt in lustiger Form wieder, was manche Leute tatsächlich denken und fürchten. Diese Geschichte ist in ihrer Art gar nicht so unähnlich der Frage der Sadduzäer. Hier wie dort eine überdrüssige Sorge, sagt er. Überdrüssige Sorge. Ganz gewiss. Das himmlische Miteinander wird komplett anders sein. aber ganz gewiss nicht weniger lustvoll. Ganz gewiss nicht weniger lustvoll. Gott bedient sich nicht unserer Spekulationen, um etwas zu sagen, und beantwortet auch nicht alle unsere neugierigen Fragen. Aber ich möchte doch so ein paar Dinge uns noch zum Schluss zumuten, was uns im Danach erwartet, womit wir rechnen können. Ich habe es ganz bewusst mal bei 6 Punkten belassen, sonst würden wir morgen noch hier sitzen. Das Erste: Alle schweren Fragen des Lebens werden beantwortet werden. Jesus sagt einmal in Johannes 16, 23, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ich habe noch jede Menge Fragen. Je mehr ich lese, je mehr ich studiere, umso mehr Fragen habe ich noch. Wir sind fragende Menschen, ist gut. C.S. Lewis, der hat das meisterhaft ausgedrückt. Was wir im Himmel, wenn wir im Himmel angekommen sind, dann wird unser erstes Wort sein, oh, mit dem Unterton, nun verstehe ich. Und was habe ich mich gequält? Und was habe ich gezweifelt? Und bekam die Dinge nicht zusammen? Nun verstehe ich. Alle Fragen beantwortet. Das Zweite: Die Zeit des Leidens und der Schmerzen, der Tod ist für immer vorbei. Die Offenbarung. Er wird alle Tränen abwischen, die je geweint wurden, vielleicht auch deine und meine. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, kein Klagegeschrei. Auf der Erde gibt es das. Und dann sagt er, ich mache alles neu. Das ist hochinteressant in der Offenbarung, das wird immer in der Negativform ausgedrückt, weil man sich das positiv gar nicht vorstellen kann. Da sagt man nur, das wird nicht mehr sein. Wir werden mit allen an Jesus Glaubenden aller Zeiten vereint sein. Abraham, Isaac und Jakob, ich freue mich, wenn ich die drei sehe. Und ich habe eine ganze Menge Fragen, was der Abraham sich da geleistet hat, wo seine Frau da zweimal fast verkauft hat. Ja, du lieber Schreck, einmal ist schon zu viel, aber zweimal. Und ich sage, Mensch, wie war denn das? Und der Isaac, die Schlitzohr, den Gott zurechtgebracht hat. Gott kommt auch mit Schlitzohren zurecht. Damals und heute. Ich sah eine große Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weißen Gewändern standen sie vor dem Thron Gottes und vor Jesus und riefen mit Palmzweigen in der Hand, das Heil kommt von dem allmächtigen Gott und seinem Lamm Jesus. Überleg mal, dann stehst du vor Jesus und jubelst ihm zu. Dem, dem du das Leben verdankst. Übrigens, es gibt doch in der Ewigkeit erfüllende Aufgaben. Nicht nur Däumchen drehen. Manche denken, Mensch, jetzt wird nur gebetet und Däumchen drehen und so weiter. Das sind so diese menschlichen Vorstellungen. Da gibt es Andeutungen. Dem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und dass alle, die an Jesus glauben, dort involviert sind. An der Seite ihres Herrn. Zum Heil, zum Wohl, zum Segen. Viertens. Wir werden die große Liebe unseres Lebens Jesus sehen. Ich habe den noch nicht gesehen. Der, der uns im Sterben für uns seine Liebe erwiesen hat, wie kein anderer Mensch. Und wo wir oft singen mit einem Lied, der das schönste Liebeslied uns singt, für den wir wertvoll sind. So dass er dein Leben für uns einsetzt. Den werden wir sehen. Der heißt doch im Johannesevangelium, im Johannesbrief, und das habe ich mir sehr dick unterstrichen, wir sind jetzt schon Gottes Kinder. Das steht fest. Und dann sagt er, manches ist noch nicht offenbart, aber dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Unser Auffassungsvermögen ist begrenzt. Und dann werden wir Jesus sehen und verstehen und wir werden ihm ähnlich sein. Das heißt, wir sind Verwandelte. Wir werden ihm ähnlich sein, wie, ich sag mal, so einen kleinen Einblick bekommt man in der Auferstehung, als Jesus nicht mehr begrenzt ist durch Raum und Zeit. Jesus konnte auf einmal in einen Raum sein, ohne die Tür zu bewegen. Bitte versucht das nachher nicht. Da kriegt man platte Nasen und Wunden. Jesus konnte auf einmal, weil er in einer anderen Dimension war und er konnte hier auf einmal erscheinen. Wir werden ihm ähnlich sein, verwandelt. Ich glaube, Siebald war es, der hat das geschrieben. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Lachen und glücklich sein. Keine Angst, sodass man was... Nein. Jesus alles hat alles gut gemacht. Lasst mich etwas, das mag überraschen. Wir werden Jesus loben, endlich ohne Sünde. Ich bin auch noch ein angefochtener Mensch, wie wahrscheinlich jeder hier. Und unser Lob, wie heißt es mal im Jakobusbrief, wir schaffen das, wir Menschen. Mit einem Lob fluchen wir Menschen und loben Gott. Bringen wir zusammen, todsicher. Und so manchmal ist man traurig und kommt über das Gebet, vergib mir meine Schuld nicht hier weg. Dann wird es vorbei sein. Und dann können wir Jesus so ehren, wie er es verdient. Und ich weiß, manche sagen, ja, aber mich interessiert zuallererst eigentlich die Frage, ob ich meine Lieben wiedersehe. Ihr Lieben, was signalisiert diese Frage? Diese Frage signalisiert, dass wir zuerst an uns denken. Es geht um mich. In der Ewigkeit geht es zuerst um Gottes Ehre, um ihn, nicht mehr um mich. Lassen wir uns davon bitte auch lösen, ich auch. Und das Letzte, wir werden mit dem Vater, dem Sohn und allen Glaubenden Ewigkeit feiern. Das gibt eine Party, darf ich das mal so im Jargon junger Leute sagen, da ist die Party anlässlich der Weltmeisterschaft 2014 in Deutschland nichts gegen. Da muss man Offenbarung 21 und 22 lesen. Da kann man durchs Schlüsselloch schauen. Und dann sieht man, was dort abgeht. Ich bin am Schluss. Erinnern wir uns noch an die eingangs erwähnte Geschichte von dem jungen Mädchen und ihrer Sorge, ob auch der Hund in den Himmel komme. Die Lehrerin war sehr weise und klug. Sie sagte, weißt du, Mirjam, wenn du im Himmel ohne deinen Timmy nicht glücklich sein kannst, dann wird Gott sicher eine Lösung finden. Gott will nämlich und er wird dafür sorgen, dass du bei ihm glücklich bist. Und Mirjam strahlte. Was ich mir wünsche, dass ihr mit einem Strahl nach Hause geht heute und sagt, das ist fantastisch, was ich als Christ glauben kann. Und dass das uns verändert. Und dass das uns mit großer Freude an Jesus dranbleiben lässt. Amen. Ich möchte euch